Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute begrüße ich ganz recht herzlich die liebe Françoise. Hab dich auch vorher gefragt, Françoise, mit einem Akzent am C, ne, damit man das auch richtig betont ausspricht. Und ja, ich freue mich, mit dir heute in eine ganz spannende, ja, breit aufgestellte Welt einzutauchen. Und ich glaube, der Begriff, den ich so gerne nenne und nutze des World Bridgings. Das bringst du auch ganz gut mit deinem, wie schon gesagt, Facettenreichtum, mit deinen Tätigkeiten. Und ja, erstmal ein herzliches Hallo an dich. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um deine Geschichte, deine Metamorphose auch mit den Zuhörern zu teilen. Und erzähl doch gerne mal das, was dir gerade so in den Sinn kommt, wo du sagst, das sollten die Menschen erstmal über dich wissen, dass sie ein gutes Bild haben, mit wem ich heute spreche.
Ja, lieber Tobi, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir im Podcast zu sein. Genau, und ich würde gerne mal erzählen, wer ich eigentlich bin und was ich so mache. Genau, ich fange mal an, wer ich bin. Also ich bin Françoise und ich bin inzwischen 46 Jahre alt geworden. Genau, und ja, habe mich, glaube ich, in den letzten 10 Jahren so, Metamorphose ist das richtige Wort, so in vielen Facetten einfach verändert in eine Richtung, die sich für mich einfach super gut anfühlt. Also ich glaube, die wenigsten Menschen leben oder machen das, was sie tatsächlich gerne machen wollen und entwickeln sich auch dahin und manifestieren das, so einfach den eigenen Weg zu gehen und eben nicht so in der Abhängigkeit zu sein mit dem, was wir so im Alltag einfach haben. Genau, und das ist so das, was mich so angetrieben hat. Zu bestimmten Themen, um es mal runterzubrechen. Ich bin eigentlich vom Ursprung, komme ich aus dem medizinischen Bereich und bin quasi Krankenschwester. Und das mache ich seit vielen Jahren, seit 1999, wenn man so will. Genau, und habe da eine Menge Erfahrung hinter mir, so alles, was so den Fachbereich angeht, und bin dann irgendwann auch in den Außendienst gegangen, also Vertriebsaußendienst, ist nochmal einfach ein anderes Klientel, einfach ein anderes Wording und einfach ein anderes zu tun. Und habe aber irgendwann gemerkt, dass das mich irgendwie nicht erfüllt. Das ist irgendwie so, ja, das ist irgendwie dann an der Stelle die Arbeit, aber nicht das, was einen wirklich erfüllt. Das machst du halt, aber das macht dich nicht wirklich glücklich. Und habe so einfach Dualseiten an mir entdeckt. Was macht mich dann so aus und was macht mir Spaß und Freude und wo finde ich mich wieder? Und wo mich immer wieder wiedergefunden habe, war das Thema Beraten. Also irgendwie schon immer hatte ich das Gefühl, dass Menschen zu mir kommen und meistens mit medizinischen Background oder Probleme haben und sagen, Mensch, du, kannst du mir mal einen Tipp geben? So hat das irgendwie mal angefangen und das ist schon seit vielen Jahren, dass ich da irgendwie immer beratend tätig war. Und irgendwann habe ich gedacht, könnte man das ja auch irgendwie auch nochmal irgendwie professioneller aufziehen, irgendwie einfach auch einen Background zu haben, zu sagen, das, was ich dir erzähle, ist hier in irgendeiner Form auch fundiert und ich erzähle dir nicht irgendwas, ja, sondern es ist irgendwie auch, hat alles quasi auch Hand und Fuß. Genau. Gleichzeitig habe ich für mich schon immer entdeckt, also ich hatte schon immer den Wunsch, eigentlich Hebamme zu werden. Das heißt, das Thema Geburt und Frau war irgendwie schon immer mein Thema. Und in jungen Jahren wollte ich ursprünglich Hebamme werden, es hat aber nicht geklappt. Also ich habe mich, glaube ich, damals dreimal beworben, damals noch, und bin dreimal abgelehnt worden. Karma, keine Ahnung warum, irgendwie sollte das nicht sein. Und aber das Thema Geburt hat mich irgendwie immer fasziniert. Also ich habe wirklich mit 15 Jahren auch die erste Geburt meiner Schwester begleitet und war da irgendwie ja einfach fasziniert von diesem ganzen Prozess, alles, was da passiert. Das fand ich so überwältigend, so unglaublich. Also es hat mich gar nicht erschrocken oder irgendwie abgestumpft zu sagen, das will ich nie wieder, sondern im Gegenteil, ich fand es irgendwie immer super spannend. Ja, und ja, wie es manchmal so ist mit der Tragödie zum eigenen Schicksal. Also ich habe dann natürlich im Laufe meines Lebens auch Kinder bekommen, an der Zahl 4, ja, und das dritte war halt keine so glückliche Geburt. Das war tatsächlich eine Totgeburt gewesen, mit einem ungeplanten Kaiserschnitt. Also alles so Dinge, die für mich, die eigentlich immer sehr geplant ist in allem, sehr unplanbar war. Also ich konnte quasi nichts mehr entscheiden. Also die anderen haben die Entscheidung für mich übernommen. Und das war so auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich einfach so eine Grenze habe zum klinischen Bild. Ja, also einfach das, was so klinisch eben erfolgt und was man eben selber entscheiden und machen darf. Ja, also das, warum auch immer das jetzt passiert ist, warum es so sein sollte, ob diese Seele einfach auch nicht bereit war, hat es mich halt bewogen, mehr in diesen Bereich zu gehen, Geburtsbegleitung, ja, also auch einfach mentale Begleitung, die Frauen zu stärken, in ihrem Selbstbild zu stärken und auch das, was das Thema Geburt für sie bedeutet. Ich glaube, es ist ziemlich elementar, das wissen wir alle und es ist nicht egal, wie wir geboren werden. Ja, und es ist oftmals so, dass wir im Laufe des Lebens feststellen, dass wir hier und da ein Thema haben und uns immer fragen, wo kommt das eigentlich her? Und möglicherweise lag es daran, wie unsere eigene Geburt gewesen ist, ja. Genau, und habe dann in dem Zuge eine Ausbildung gemacht zur Doula. Das fand ich, war so für mich, fühlte sich irgendwie rund an, ja. So alles, was die Themen, die man dort begleitet hat und alle Rituale, die man dazu anwenden konnte und eben auch, ja, stille Geburten waren ein Thema gewesen oder klassisch eben auch Blessing Ways, also all diese Themen wurden dort eben, ja, geschult und haben einfach die Thematik und das, Wissen, was ich bereits hatte, nochmal, ja, intensiviert. Und ich habe dann tatsächlich, nachdem mein dritten Kind es verloren hatte, eben bin ich nochmal schwanger geworden und war wirklich aufgrund dieser Doula-Ausbildung war ja, die vierte Geburt für mich diejenige, die für mich am wirklich am prägnantesten und am selbstbestimmtesten war. Ja, weil ich einfach alles selber entschieden habe. Also ich habe ab da nicht das Vertrauen zur Klinik verloren, aber einfach zu sagen, ich entscheide, wie jetzt irgendwas passiert und ich fühle mal in mich rein und gucke gerade, ob ich das brauche oder nicht, war für mich absolut elementar. Und somit war diese vierte Geburt 9 Monate später, nach einem Kaiserschnitt, spontan für mich absolut das Überwältigendste, was ich irgendwie erlebt habe. So, und habe mich einfach mal gestärkt in dem, dass natürlich der Glaube unheimlich stark ist, ja, und das ist natürlich nicht alles. Also natürlich können wir nicht immer glauben, nur weil wir irgendwas manifestieren und uns gut vorbereiten, dass nur allein der Glaube hilft. Aber er kann auf jeden Fall ein starkes Tool sein, dass ich mich in irgendeiner Form sicher fühle.
Absolut.
Ja, und Sicherheit ist ja etwas, was am Ende dann die Frau auch stärkt in ihrem Tun. Das habe ich immer wieder festgestellt und das ist auch so die Resonanz und das Feedback, dass sie dann gesagt haben, wow, es ist wirklich alles so gekommen, wie du es vorher geschildert hast. Und ich habe mich so gut gefühlt und so begleitet und das erfüllt mich dann eben einfach auch. Ja, das finde ich immer schön, wenn dann die Kinder zur Welt kommen und irgendwie alle happy sind. Ja, egal ob jetzt eben eine geplante Bauchgeburt oder eben spontan.
Ja,
Ja.
da hast du jetzt schon richtig coole Themen mit reingegeben. Da steigen wir gleich auch ein, weil ja, das Thema Geburt hat mich ja jetzt auch die letzten, ja, ist 8 Monate schon her, fast 9 Monate begleitet. Und wie du sagst, man ist da erstmal so ein bisschen überwältigt. Was passiert da überhaupt? Was läuft ab? Und einem fehlt natürlich so eine Einschätzung, okay, ist das jetzt, was kommt, wirklich so, dass man da komplett im Vertrauen sein darf oder brauche ich irgendwo eine medizinische Intervention? Bei uns lief es Gott sei Dank recht glücklich ab, dass wir super Unterstützung dabei haben, die sich auch sehr zurückgehalten haben. Ich hatte auch vorab mit einer Doula Kontakt, das heißt, mir war auch die Arbeit einer Doula bekannt durch einen guten Freund. Seine Ex-Frau hat als Doula gearbeitet oder arbeitet immer noch als Doula und da war ich viel im Austausch und der hat uns auch schöne Impulse mitgegeben. Und wir hatten eine tolle Hebamme, die wirklich auch zufälligerweise im Krankenhaus, wo wir waren, als ja, ich weiß gar nicht, als Leitung der Abteilung da auch mitgearbeitet hat. Und da lief dann natürlich alles wie am Schnürchen. Aber auf der anderen Seite habe ich schon viele Stories gehört, dass es sehr viele gewaltvolle Eingriffe und Interventionen gibt, die vielleicht gar nicht gewollt sind in dem Moment, aber weil eine gewisse Hilflosigkeit da ist. Und der Mann spielt ja auch eine Rolle, der dann noch hilfloser ist und sagt, ach, mach einfach, dass es vorübergeht und das Kind da ist und gesund ist, dass es da dann teilweise traumatische Erlebnisse gibt. Ich finde es sehr spannend, wie du eben auch deine Reise beschrieben hast, dass du dich früher auf, ja, auf das Hebammen, auf die Ausbildung beworben hast und dann dreimal nicht genommen wurdest, was ich ganz spannend finde. Aber ja, wie du es auch sagst, ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass du eben erstmal noch einen anderen Weg einschlägst und dann dieses Bewusstsein, was du da aufgebaut hast, natürlich ins Doula-Sein mit einbringen kannst. Für diejenigen, die sagen, Doula ist mir jetzt gar nichts an Begrifflichkeit, wie sieht denn so eine Betreuung durch eine Doula aus? Was würdest du sagen?
Ich glaube, dass die Bedeutung, Doula zu sein, manchmal sehr vielfältig ist. Für mich bedeutet Doula nicht nur aufgrund dessen, weil ich die Ausbildung hier beim DIED gemacht habe, sondern einfach auch inhaltlich. Doula heißt ja einfach Begleitung der Frau, Herrin der Frau, ja, also Dienerin der Frau, ja, zu schauen, dass ich die Frau einfach in so einen Wohlfühlspace begleite, ja, mit allen Wünschen und Anregungen, die da eben da sind. Das heißt nicht, dass ich im Prinzip meine eigenen Gedanken, Meinungen oder meine Vorstellungen dem Paar oder der Frau aufzwinge, sondern jede Familie bringt ihre eigene Intention mit, wie sowas vonstatten gehen sollte. Ja, manchmal sind es Frauen, die tatsächlich schon ein Kind haben, ist dann Folgeschwangerschaft und dann möglicherweise ist irgendwas nicht so gut gelaufen in der ersten Schwangerschaft. Das ist manchmal so der Grund, warum Frauen dann eine Doula haben möchten. Ja, nicht zuletzt auch, weil eine Doula, also auch ich, ja die ganze Zeit dabei bleibe. Das heißt, mit der Rufbereitschaft, die ich eingehe, dann kurz vor dem Entbindungstermin, stehe ich der Frau halt exklusiv zur Verfügung. Ja, und habe das Telefon auch immer an und wenn es klingelt, dann fahre ich los. Ja, manchmal hole ich auch ab, wie es halt besprochen ist. Manchmal gibt es ja auch Konstellationen, wo, was ich, ein Geschwisterkind zu Hause ist und der Mann leider gar nicht mitgehen kann, ja, weil es keine Betreuung gibt. Da bin ich also die einzigste Person, die diese Frau dann begleitet. Und was ich mache, ist einfach, für mich ist dann die Frau in dem Moment was ganz Heiliges. Ja, und für mich bedeutet das, dass ich mich rund um die Uhr wirklich um sie kümmere und einfach gucke, was der Bedarf ist, ohne aufdringlich zu erscheinen. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie das komplette Portfolio aus der Tasche zu ziehen und der Frau irgendwie ja nervend oft irgendwie immer zu im Weg zu sein, sondern einfach nur da zu sein, wenn sie mich braucht, ja. Und natürlich auch immer im Hinterkopf zu haben, was haben wir denn im Vorfeld besprochen, so, ne? Was sind denn deine Wünsche? Wie war denn dein Geburtsplan, ne? Ist in der Klinik alles so, wie du das vorher besprochen hast? Also auch da zu schauen, das mache ich immer, zu sagen, stopp hier, das war an der Stelle so nicht gewünscht, das war anders besprochen, die Frau würde gerne so ganz banale Dinge wie Nabelschnur ausposieren lassen, bitte mal das Licht dämmen, ja, also all solche manchmal kleinen, aber doch elementaren Dinge, die der Frau eben wichtig sind, diese auch in die Umsetzung zu bringen. Ja, und dann halt währenddessen einfach zu gucken, was braucht sie gerade? Ist es irgendwie gerade der Traumzucker? Ist es irgendwie der feuchte Lappen auf der Stirn? Ja, ist es irgendwie einfach mal jemanden haben, den man anpacken kann? Also ich habe schon viele blaue Flecke an meinen Handgelenken gehabt. Ja, einfach weil ich dann die Hände hingehalten habe. Ja, und manchmal auch eben nach der Geburt tatsächlich irgendwie die einzigste Person zu sein. Manchmal gibt es halt Situationen, aus welchen Gründen auch immer, wo das Baby dann nochmal kurz von der Mutter weg muss, weil dann irgendwas an der Frau gemacht werden muss. Und dann hatte ich schon Erlebnisse, wo ich dann eben diejenige war, die als erstes Baby auf dem Arm hatte und irgendwie gebondet hat und gewartet hat, bis die Mama wieder da war, ja, und dann geschaut hat, was immer super wichtig ist, dass das Kind auf jeden Fall schnellstmöglichst zur Mutter kommt, auf die nackte Haut, auf die Brust. Ja, riechen, fühlen, und das ist meine Mama, das ist total wichtig. Ja.
Total.
Genau.
Ja, ich finde das sehr, sehr schön, wie du das beschreibst, eben auch mit so einem Bild, mit der Bezeichnung Dienerin der Frau. Das bin ich so wie in so einem Film, wie so Sissy. Und die hat dann ihre Begleitung da, die dann alles macht, dass es gut läuft. Aber ich finde das auch, ja, wirklich schön. Und ich bin so ein bisschen zurückversetzt. Und wir hatten bei uns eine relativ lange Geburt, die Fruchtblase ist geplatzt und das hat sich aber dann noch 3 Tage gezogen. Und ja, das, was du beschrieben hast, diese Interventionen, eigentlich sollte die Geburt nach, keine Ahnung, 12 Stunden dann schon künstlich eingeleitet werden. Und da haben wir erstmal, ja, auf eigene Gefahr hin gesagt, machen wir nicht. Wir wollen das natürlich erstmal, ja, initiieren und waren dann Tag und Nacht sozusagen immer im Pendeln zwischen Kreissaal und unserem Zimmer. Und in der einen Nacht, ich glaube, die zweite Nacht war das, hatten wir eine Hebamme, die nur einen Tag so eine Rufbereitschaft nur noch macht, die eigentlich schon in Rente ist. Aber diese Frau, ich glaube, Ende 60 war sie, oder vielleicht schon Anfang 70. Ich muss dir sagen, diese Frau hat so eine Weisheit ausgestrahlt. Sie war präsent, aber ganz im Hintergrund und hat dann immer mal wieder punktuell so ein bisschen was einfließen lassen. Beispielsweise so einen Impuls geben, hey, vielleicht mal ins Wasser gehen, vielleicht ein warmes Bad nehmen und so weiter. Und du hast dich wirklich einfach durch diese Präsenz, durch diese Aura der Frau sicher gefühlt, weil ich wusste, auch als Partner, wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste durch die Bank weg, alles ist gut. Egal was kommt, die hat's im Griff, die weiß genau durch ihre Erfahrung, was los ist. Und das ist, glaube ich, so wie ich dich auch kennengelernt habe, durch deine Erfahrung, sowohl im medizinischen Bereich, fachlich wie auch menschlich, aber vor allem auch die spirituelle Entwicklung, die du auch in dir trägst, beziehungsweise nicht nur die Entwicklung, sondern vor allem die Weisheit, die dadurch blitzt, dass du eben auch die Frau als hochheilig wahrnimmst und eben nicht die Geburt als etwas Maschinelles, etwas Technisches siehst, ist das natürlich nochmal für so einen Mensch, dem das auch wichtig ist, ein enormes Geschenk, eine totale Bereicherung. Ich bin total froh und dankbar, dass bei uns sehr, sehr viel positiv gelaufen ist. Und klar, ich habe mich da natürlich auch so gut es geht vorbereitet und auch du hattest mir wertvolle Impulse da auch gegeben, gerade was so Sachen geht wie, klar, Nabelschnur auspulsieren lassen. Wir hatten dann auch die Nabelschnur mitgenommen. Ich habe sie sogar hier noch getrocknet und auch die Plazenta, dass wir da eben die Stücke dann zu Globulis umbauen und so weiter, die uns auch schon wirklich geholfen haben mit den ersten kleinen Erkältungen und so. Aber auch gerade so das Thema, was danach dann eigentlich, jetzt nicht böswillig übergriffig, aber teilweise übergriffig dann passiert mit der Gabe von Vitamin K und Co., wo dann mir einfach wichtig war, hey, ich möchte das so natürlich wie möglich. Und wir haben uns dann halt dafür entschieden, dass wir die 3 Monate erstmal das Ganze supplementieren. Und da war natürlich erstmal auch ein großer Bedarf, weil die Ärzte gesagt haben, naja gut, erklär mir mal, warum sie das machen wollen. Unsere Ärzte waren Gott sei Dank, weil sie, glaube ich, schon gemerkt haben, dass da ein bisschen Background dahinter ist, relativ kooperationsbereit. Aber ja, das ist natürlich ein Feld, wo eine Doula dann super wertvoll ist, die dann natürlich auch die fachliche Perspektive mitbringt, gerade bei Eltern, die vielleicht nicht diese Anbindung in diese Gesundheitsberatungs- beziehungsweise auch spirituellen Themen haben, aber schon spüren, da zieht es mich hin. Und wenn wir da so bei dem Thema sind, wie lässt du oder anders gefragt, wie hast du für dich eben diesen spirituellen Zugang für dich auch bekommen, dass du sagst, hey, die Frau, das ist letztendlich das Heiligste, die das neue Leben gebärt. Wie war denn so deine Reise? Wann hast du zum ersten Mal so Berührpunkte mit diesen spirituellen Welten für dich bekommen? Was würdest du da so als Startpunkt sehen?
Ich glaube, so unabhängig von dem Doula-Sein hat sich das irgendwann mal so einfach gezeigt, dass man einfach so einfach, wie man so seine Umwelt und alles um sich herum wahrnimmt, so, ja, dass man oftmals so zwischen den Zeilen hört oder dass man so eine Wahrnehmung hat, schon zu erkennen, was in dem anderen vorgeht, ohne dass er es ausgesprochen hat. So, das kann man manchmal gar nicht beschreiben. Es ist dann so ein Gefühl und dann ist es irgendwie da, ja. Und auch einfach auch, wenn bei manchen Leuten dann irgendwie Ängste vorhanden sind, ja, und das ist so, und bei mir selber war es einfach so, dass ich viel mehr in mich reingespürt habe, einfach auch mit dem Erlebnis, was ich hatte, was ja nicht so schön war, ja, also es war ja für mich auch schwer traumatisierend und ich habe da auch gefühlt lange gebraucht, um da irgendwie wieder so im normalen Leben anzukommen, aber das war wie so ein Urknall, es war wie so ein Peng, einfach zu erkennen auch, egal was ich glaube, dass manche Dinge können wir einfach nicht beeinflussen. So, das war so dieses Gefühl, ja. Und einmal ein Grund mehr, nochmal tiefer zu gehen und sich in sich hineinzuschauen. Und ich habe dann tatsächlich, da auch schon angefangen, Rituale zu betreiben, dann mit auch Menschen mich zu umgeben, die ähnlich ticken, die ähnlichen Gefühl haben dafür, dass manchmal etwas Feinstoffliches einfach in der Welt ist. Ja, das ist für manche, die da wenig sensibel sind, manchmal schwierig zu verstehen. Das wirkt dann so ein Quacksalber, die alte Hexe, die macht da irgendwas so, ja. Aber einfach irgendwie eins zu sein mit auch mit der Natur oder Dinge zu erkennen oder auch Dinge aus der Natur zu nutzen, die dann eben förderlich sind, die heilend sind, ja. Und manchmal zieht es dich zu irgendeiner Pflanze hin und du weißt ganz genau, es zieht dich zu der Pflanze hin, weil irgendwas an der Pflanze ist, was du gerade brauchst. Ja. Zum Beispiel, ja, so. Und ich arbeite auch bei der Frau dann mit Kräutern, dass wir sagen, wir arbeiten mit Kräutern, mit Pflanzen, wir brauen Tee, das mache ich manchmal auch, ja, oder ich biete dann dieses Steaming an, alles in der Geburtsvorbereitung, also auch da mit Kräutern zu arbeiten. Und ich erinnere immer wieder daran, bei sich selber anzukommen, ohne dass ich mich irgendwie aufdringe, sondern einfach ein Körpergefühl haben für sich selber und damit ja auch eine Entscheidung zu treffen. Und das war so für mich auch so der Weg, wo ich merke, auch irgendwann, ich mache zum Beispiel keine Babyshower-Partys, ja, weil ich mit meinem eigenen Erlebnis gemerkt habe, dass nichts so ist, wie man es sich jemals vorstellt. Mhm. Ja. Ja, und das war für mich so, dass ich, manche sind ja so, ich gehe in die Klinik und dort wird mir geholfen und ich kann allem vertrauen und ich muss mir überhaupt keine Gedanken machen. Ja. Und ich finde, man kann sich schon in die Eigenverantwortung begeben. Man kann sich schon vorher mal informieren, gebe ich Vitamin K oder gebe ich es nicht und warum gebe ich es nicht? Was macht das mit meinem Kind? Was macht das in Zukunft mit meinem Kind? Ja, das ist ja mit allem so, dass man sich aktiv damit auseinandersetzt, was da gerade passiert und dass man das nicht einfach abgibt als irgendwas. Ja, Geburt ist der natürlichste Prozess. Aber die meisten gehen an die Kliniktür und dann ist es so, als wenn die mit ihrem Koffer irgendwie alles abgegeben haben und da wird mir geholfen. Aber es ist ja etwas ganz Natürliches, was ich steuere. Und das habe ich selber auch auf diesem spirituellen Weg gemerkt und war da auch wirklich, wenn ich jetzt zurückdenke an meine vierte Schwangerschaft, so stark bei mir, dass egal, was sie mir von außen erzählt haben, dass überhaupt nicht an mich rangekommen ist. Also es war dann schon so, ne? Sie wissen doch, sie haben doch diese Erfahrung gemacht und sind sie sicher, dass sie wollen? Und ich habe das immer nur nickend und lächelnd zur Kenntnis genommen, ja, und habe trotzdem meine eigene Entscheidung getroffen, ja. Und ich glaube, bis zum ET wusste nicht mal meine Frauenärztin, dass ich eine Hausgeburt geplant habe. Und hinterher so, ach, das ist ja toll. Ach, das haben sie gemacht? Sage ich, ja, das habe ich gemacht. Ganz selbstbestimmt, ja. So, das entschieden. Und ich glaube, das wäre nicht gegangen, wenn ich nicht auch diesen spirituellen Weg gewählt hätte. Also auch in Verbindung zu gehen, mit dem Kind zu kommunizieren. Ich habe dann auch mit Menschen gesprochen, die sehr spirituell sind. Die haben dann auch nochmal mit der Seele des verstorbenen Kindes gesprochen, weil man sich ja oftmals fragt, warum ist es so? War das eine Laune der Natur? Ja, weil pathologisch gab es keine Vorkommnisse. Mhm. Und da sagte mir auch eine Frau, dass dieses Kind noch nicht bereit war. Diese Seele war nicht bereit für diese Erde. Und das hat mich irgendwie schon beeindruckt.
Ja, ja, ist sehr interessant, was du sagst. Diese Seele ist noch nicht bereit für diese Erde. Und in der Wahrnehmung, wie wir jetzt gerade hier auf der Welt sind, ich glaube, du merkst es auf deinen Wegen, dass es gerade in den letzten 4-5 Jahren nochmal sehr intensiv geworden ist, sowohl in der individuellen Wahrnehmung als auch im Kollektiv, dass aber andererseits das auch viele Menschen auf ihren Weg gebracht hat und die einen nennen es Erwachen, die anderen nennen es Bewusstwerden, dass halt viel wirklich da ins Licht kommt und wir uns erinnern, was da alles da ist. Und das, was du beschrieben hast, diese Rückverbindung mit der Natur, ist da halt ein ganz großer Punkt, der unersetzlich ist, weil die innere Natur braucht die äußere Natur und wir sind connected mit der Erde, wir sind ein Teil der Erde und wir sehen das in so vielen Facetten. Und ich habe hier so ein Kärtchen vor mir stehen, das erinnert mich eigentlich immer wieder an das, was unser Job hier ist. Und hier steht drauf, ist so eine Großmutter und der Satz, der drunter steht, ist Reconnecting to Nature and the Divine, also wieder Verbindung mit der Natur und dem Universellen oder Universum. Und das wirklich in den kleinen Momenten im Alltag auch zu sehen, wie du es jetzt beschrieben hast, diese Intuition auch zu spüren, dass du jetzt eine Frucht oder eine Pflanze, ja, eine besondere Anziehungskraft hat, weil das vielleicht etwas ist, was dein System braucht oder anzieht. Und sehr, sehr viele Menschen haben das, ich würde es beschreiben, verlernt, weil das ist in uns angelegt, ganz natürlich. Wir sind als Kinder, und ich sehe das bei meiner Tochter jetzt, total intuitiv. Die hat eine ganz natürliche Anziehungskraft für energetische Felder und durch Erziehung, durch Bildungssysteme und alles, was da so auf uns einprasselt, ist wie so eine Schicht darüber, dass wir das vergessen. Und deswegen finde ich es auch schön zu sehen, dass immer mehr Menschen gerade im Kontext, was Geburtsvorbereitung und auch das bewusste Leben da wirklich Dinge hinterfragen. Nicht, weil man per se systemkritisch sein sollte, sondern weil es halt etwas mit diesem Bauchgefühl, mit der Intuition hat und man genau merkt, was ist stimmig für mich und was nicht. Und ich sag mal, deswegen auch der Begriff World Bridger. Das eine ist nicht per se schlecht und das andere ist nicht per se das Allheilmittel. Aber diese alternative Medizin, wie sie ja oft beschrieben wird, das ist die ursprüngliche Medizin, die seit Jahrtausenden auch weitergegeben wird. Und die westliche Medizin, die Schulmedizin, die haben wir erst seit knapp 100 Jahren. Und natürlich haben wir da technologisch richtig tolle Entwicklungen, aber auf der anderen Seite das, was seit Jahrtausenden schon angewandt wird, was auch von Generation zu Generation weitergegeben wird, was teilweise dann auch durch die, ja, durch die medizinischen Systeme unterdrückt wird, weil klar, mit einer Pflanze, die nachwächst, kannst du halt nicht so viel Geld verdienen wie jetzt mit einem synthetischen Produkt, was ja dann vielleicht viel höhere Margen hat als etwas, ja, was in deinem Garten wachsen kann. Und ich glaube, da ist halt wichtig, dass wir uns an dieses Wissen und an diese Weisheit wieder erinnern. Und ich nutze gern das Wort erinnern, weil da steckt schon ein Wort laut mit drin oder ein Wortstamm, nämlich es liegt in unserem Inneren. Und sobald wir einen Zugang nach innen bekommen, dann bekommen wir diesen Blick, ja, auch im Außen, dass wir merken, diese Pflanze, diese Verbindung mit Menschen, diese Thematik interessiert mich und ich begebe mich da weiter rein. Und wenn ich von diesem Blick nach innen spreche, wie würdest du das beschreiben? Wie war für dich so ein Zugang zu deinem Innenleben? Gab es da besondere Herangehensweisen, dass du gemerkt hast, ich habe mehr Zugang zu meinem Innen bekommen?
Ja, also da würde ich sagen, dass ich irgendwann einfach so die Entscheidung getroffen habe, dass ich einfach, wie du schon sagst, einfach nochmal mehr nach innen schauen möchte. Ja, und das kann man ja auf vielerlei Wege machen. Ich kann zum einen, kann ich mich ja aktiv hinsetzen und meditieren und einfach mal nach innen gehen. Ja, alles, was auch das Thema Nervensystemregulation, wenn man in diese Richtung mal geht, so um zu gucken, dass man bei sich selber ankommt. Und ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, tatsächlich Pflanzenmedizin auszuprobieren, einfach als Schlüsselöffner, so einfach zu schauen, weil wir alle ja irgendwas in uns tragen, was uns manchmal eher im Weg steht, als dass es uns nützt, ja, oder was uns irgendwie immer wieder erscheint oder was uns immer wieder sich in den Weg stellt oder irgendwas, wo wir immer wieder eine Grenze treffen und uns jedes Mal fragen, warum ist das so? Ja, und da war für mich Pflanzenmedizin einfach so der Türöffner. Und da war ich irgendwann, sonst bin ich da ja eher rational, einfach so, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt einfach. Und das waren für mich auch nochmal sehr, ja, wirklich tiefgreifende Erlebnisse, so was da alles möglich ist. Und ja, also wie vom Spektrum her, wie vielfältig wir als Mensch einfach auch sind und was da einfach möglich ist, ja. Und dann hinterher nochmal darüber zu sprechen und das nochmal aufleben zu lassen und miteinander zu verknüpfen. Und dann daraus die Schlussfolgerung, dass ich vielleicht manche Dinge einfach anders mache. Und ich glaube, da hat für mich wirklich so ein ganz tiefer Weg angefangen, wo ich auch selber merke, da bin ich noch gar nicht am Ende. Ja. Am Ende geht es immer darum, warum machen wir sowas? Weil wir in irgendeiner Form für uns unseren eigenen inneren Frieden möchten. Ja? Und wenn wir unseren eigenen Frieden haben, dann gehen wir auch nicht mehr immer so in die Bewertung nach außen für bestimmte Themen. Ja, das erlebt man ja ganz oft, dass immer alles bewertet wird. Aber wenn ich mit mir selber im Frieden bin, dann habe ich gar nicht die Not oder das Bedürfnis, irgendwas zu bewerten. Und das ist, glaube ich, so mein eigenes Ziel, warum ich sowas mache. Und genau. Und da habe ich halt so verschiedene Pflanzen ausprobiert und Pilze und Tees und alles, was man da so machen kann. Und bin schlussendlich dann auch bei der Froschmedizin hängen geblieben, ja, also beim Kambo, wenn man es so ausspricht. Und das hat mich irgendwie ja einfach so angeregt, dass ich auch da gesagt habe, ich muss da irgendwie nochmal tiefer gehen, habe dann dazu auch nochmal eine Ausbildung gemacht zum Kambo-Practitioner. Und das ist auch etwas, was ich mache. Also wenn ich mich beschreiben sollte, ich bin einfach wie das Chamäleon, was irgendwie ständig die Farben wechselt. Und wenn ich irgendwie in einem Satz erklären sollte, was ich eigentlich tue, ist das wirklich schwierig manchmal. Und dann sage ich immer, such dir eine Kategorie aus und dann können wir in dem Thema einfach mal ein bisschen länger verweilen und darüber sprechen. Ja, das
Absolut.
heißt, das eine ist eben das geburtliche Thema, das andere ist eben das spirituelle und das andere ist dann eher so das healthy Thema, also das medizinische, zu gucken, irgendwie ganzheitlich gesund zu sein. Und ich merke einfach, dass ich jetzt auch anfange, eigene Räume zu halten, Ja, das macht mir super viel Spaß. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und ich merke einfach auch, wie kraftvoll das ist. Ja, wirklich. Und für mich wirklich dann auch eine Aufgabe, diese Räume zu halten. Es ist mir total wichtig, da jeden wirklich abzuholen und zu begleiten in seinem Prozess. Und ich finde es immer wieder spannend, wie bei manchen einfach so dann der Blitz aufgeht oder der Korken aus der Flasche geht und irgendwie plötzlich, wenn man dann im Sharing ist und ja, und dann heißt es, ich hätte nicht geglaubt, dass sich da nochmal was ändert daran. Und dann denke ich mal, ja, am Ende war das jetzt hier nur ein Impulsgeber,
Ja.
ja. Und du hast einfach nur zugelassen, dass wir nochmal tiefer gehen. Das ist an der Stelle wirklich spannend, ja.
Du sagst es, es ist super spannend und was ich so schön finde, wenn man so Menschen von seinen Erfahrungen erzählt, die ja schon neugierig dann mal sind und sagen, hey, Pflanzenmedizin, sind das nicht Drogen und hier und da. Ich mache ja immer die Differenzierung von Pflanzenmedizin. Die Pflanzenmedizin, die Medizin der Erde, die uns geschenkt wird, die lässt uns erkennen, die lässt uns hinschauen. Und Drogen, ist letztendlich die Kategorisierung, die helfen dir zu vergessen, dich zu betäuben, dass du weniger siehst, dass du wegschauen kannst. Natürlich kann aus jeder Medizin auch eine Droge werden, so wie auch Wasser uns umbringen kann, wenn wir zu viel Wasser trinken. Aber ganz wichtig ist natürlich die Intention. Warum mache ich das? Und wie du es ja gesagt hast, du warst auf der Suche. Das war so ein Gefühl, ich möchte den inneren Frieden in mir suchen und finden. Und was ich besonders schön finde in dem Kontext ist, du hast ja eingeleitet, hey, ich bin François, 46 Jahre und Mama von 4 Kindern. Und auch da zu sehen, hey, das ist jetzt nicht irgendwie so eine Mainstream-Erscheinung, dass man sagt, du musst mal Pilze oder LSD nehmen, um dazuzugehören, sondern dass es wirklich ein inneres Calling braucht. Und auf einmal ist es da und du spürst, irgendwie ist das in mein Leben gekommen. Beispiel, ja, jemand hört so einen Podcast und auf einmal fällt das Thema Pflanzenmedizin schon wieder in die Ohren sozusagen und man wird wie initiiert von der Medizin. Wann dann wirklich die Erfahrung dran ist, das kann Tage, Wochen oder auch Jahre noch dauern, aber es ist im Feld. Und so wie du es ja auch beschrieben hast, dass es dann auf einmal da war, du die Erfahrung gemacht hast und gemerkt hast, hey, das macht was mit mir. Es verändert auf eine Art und Weise meine Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit, ja, wenn wir das Wort uns auch anschauen, da steckt der Wortstamm von Persona drin. Und Persona kommt aus dem Griechischen und steht für Maske. Und das ist das, was wir oftmals im Alltag aufsetzen, verschiedene Masken und Rollen spielen. Ich bin die Rolle des Sohnes, die Rolle des Selbstständigen, die Rolle des Coaches und so weiter. Und die Pflanzenmedizin hilft uns eben, diese Masken mal abzusetzen und zu schauen, was ist hinter dieser Maske und sich selbst zu erkennen. Und das ist oftmals so wichtig, um diesen inneren Frieden zu erlangen. Oh, warte mal. So, jetzt.
Unerbitterlich, manchmal auch, ohne dass ich es irgendwie planen kann. Ne? Der Vorhang fällt
Ja.
und wir fallen tief in den Prozess und denken, wow, das war jetzt aber so nicht geplant. Oder aber dann zeigt uns die Medizin einfach auch nochmal, dass wir eben nicht immer alles steuern können. Ja, genau. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass Pflanzenmedizin nicht bedeutet, ich mache jetzt hier jedes Wochenende irgendwie einen Trip. Darum geht es gar nicht, ja. Also viele machen da ja einen Marathon draus, ja. Und das ist überhaupt nicht meine Intention, ja. Sondern die Medizin kommt, wenn sie dran ist, ja. Das Gleiche gilt auch für den Kambo. Wenn der Frosch dich ruft, dann ist es soweit. Und in dem Moment, wo du es schon in deinem Kopf hast und darüber nachdenkst, arbeitet der Frosch schon mit dir, ja. So, und einfach das nicht irgendwie als etwas anzusehen, was ich irgendwie, jetzt muss ich noch das machen, dann muss ich noch das machen. Ich muss gar nichts, ja, sondern ich darf immer noch mal nachspüren. Und das ist die Essenz, die es dann am Ende so wertvoll macht. Ja, es ist egal, ob ich Rapé mache oder irgendwelche anderen Dinge. Es sind alles Dinge, die uns das Bewusstsein eröffnen, ja, unser drittes Auge, alles, was uns irgendwie weit macht, was uns anders denken lässt. Das sind Impulse, die man, finde ich, auch immer im Blick haben sollte, das eben nicht zu überschreiten. Es gibt immer auch Grenzen, die man nicht überschreiten sollte. Ja.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses bewusste Konsumieren, was schwierig ist, weil, wie du sagst, viele verlieren sich auch da drin und ist oftmals eine Form der Dissoziation, dass man so ein bisschen abdriftet und sagt, okay, das, was hier auf der Welt so ist, Da habe ich gar keinen Bock mehr. Ich will jetzt diese Licht, diese Liebe-Erfahrung, diesen Bliss immer wieder auch bekommen. Das kann natürlich auch eine kurzfristige Phase mal sein, dass man sozusagen immer mehr auf der Suche ist nach dem nächsten Step. Das Schöne, ich hatte eine kurze Phase, wo das ähnlich war, wo ich gemerkt habe, ach, wann könnte ich jetzt die nächste Zeremonie besuchen und wann kann ich das machen? Da kriege ich noch eine coole Information. Die Medizin hat mit mir gesprochen und hat gesagt, okay, du musst das Ganze integrieren. Bevor du es nicht gemacht hast, zeigen wir dir nichts mehr. Und dann war die Zeremonie vorbei. Und das war natürlich in dem Moment enttäuschend, aber das Wort Enttäuschung war da genau richtig. Es war das Ende der Täuschung. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ach ja, ich mache jetzt was Cooles, aber mach nichts daraus. Und du hast es ja auch gesagt, darüber zu sprechen und wirklich zu schauen, was heißt das jetzt für mich konkret, ist ein Riesenschlüssel, sei es bei Cambo, ja, wo du dich wirklich körperlich, energetisch und auch geistig reinigst, aber wenn du wieder die gleichen Verhaltensmuster wie vorher machst, die dafür gesorgt haben, dass du energetisch Blockaden angesammelt hast, dann wird sich wie so ein Bumerang wieder zurückschießen. Und so ist es auch bei Pflanzenmedizin wie Ayahuasca, wie Bufo, wie bei Pilzen. Obwohl Pilze ja keine Pflanze sind, ich habe es auch immer als Pflanzenmedizin bezeichnet, aber mir hat dann so. Ich mag Pilze sehr. Es ist so die Medizin, wo ich sehr, sehr connected mit bin. Es hieß ja, wir sind doch eine Pilzmedizin, keine Pflanze. Deswegen auch die Pilzmedizin, die ich sehr, sehr schätze. Und ich glaube, diese Demut, dieser Respekt, diesen Spirit auch entgegenzubringen und die nicht einfach mal so reinzuschmeißen und zu sagen, ach komm, jetzt haben wir mal ein bisschen Spaß, sondern wirklich diese Räume hochheilig öffnen, mit einer bewussten Intention auch reinzugehen und dann ja, die Arbeit zu machen. Weil ähnlich wie auch bei Breathwork, ja, es ist nicht einfach, wir atmen ein bisschen und haben einen guten Zustand, sondern es ist Breathwork. Genauso auch eine Zeremonie. Die zeigen dir teilweise unerbitterlich, was ist für dich dran. Ja, die Pilze meistens mit so einem etwas witzigen Spirit, ja, sind auch mal humorvoll dran. Aber Ayahuasca beispielsweise war für mich sehr, sehr radikal. Und das Wort radikal, radix, an der Wurzel ansetzt, wirklich am tiefsten Ursprung der Themen, ja, wurde mir oftmals gezeigt, wo ist dieses Thema initiiert worden. Und das war teilweise schon vor meiner Geburt, wo ich dann erkennen durfte, was war da der Ursprung. Und dieses Bewusstsein in den Alltag mitzunehmen, ich würde mal sagen, das wurde mir in meiner ersten Zeremonie auch zuteil. Alle 7 Jahre werden wir komplett neu geboren. Sprich, die Person, die du vor 7 Jahren warst, die lebt nicht mehr. Die hat sich komplett erneuert und mit einem neuen Bewusstsein, mit einem neuen Körper, weil sich ja auch auf zellulärer Ebene, sei es von den Organen, wie jetzt deine Leberzellen, die sind nach 7 Jahren auch regeneriert, wirklich ein neues Ich gestaltet. Und das wurde mir beispielsweise auch in der Zeremonie gezeigt, dass wir immer wieder neu geboren werden und es keine Ausrede ist, dass man sagt, das ist halt so, ist es genetisch. Nein, du hast epigenetisch immer die Möglichkeit. Und deswegen finde ich es auch sehr schön, dass du diese verschiedenen Bereiche aus diesem holistischen Ansatz so zusammensetzt und eben dann auch diesen Bereich der spirituellen Arbeit, Spirit, der große Geist der geistigen Welt mit einbeziehst, weil ohne das ist es halt unvollständig. Und was würdest du empfehlen, wenn jemand sagt, interessiert mich, habe aber gar keine Ahnung, wie ich mit so einem Feld anfange?
Ich glaube, also ich habe, nachdem ich das so ein bisschen kundgetan habe, im Sinne von, ich spreche darüber mit anderen Menschen, ich spreche mit Freunden darüber und dann ist immer erstmal das große Interesse, ach ja, gehst du zu einem Aya-Retreat, was machst du denn da? Und dann ist, glaube ich, immer, es ist immer die Lust, einfach zu wissen, was passiert da eigentlich? Also eigentlich wollen sie es nicht wirklich, aber irgendwie das Interesse ist auch da und irgendwie ist auch der Anreiz da. Und wenn es dann tatsächlich Menschen gibt, die es ruft, also was ruft die dann? Also ich merke dann oftmals im Gespräch, dass sie so ihre eigenen persönlichen Themen haben und dass sie auch auf anderem Wege schon ganz viel versucht haben, diese Themen auch anzugehen. Das können manchmal auch Ängste sein oder irgendwelche Süchte oder irgendwas, was ihnen immer wieder in den Weg kommt, ja, und dann wird eine Psychotherapie gemacht und noch eine Gesprächsrunde, noch eine Gesprächsrunde, aber irgendwie kommen sie immer nicht an den Kern. Und das sind dann die Leute, die manchmal dann auch nochmal hinhören und nochmal nachfragen, ah ja, um was ist denn dann da und auf was lasse ich mich dann da ein?
Ja.
Ja, und dann sage ich natürlich schon im Groben, was da passiert, ja, wie die Vorbereitung ist und auch eben, wie es danach sein wird und auch, dass danach der Körper noch ganz lange arbeitet, um das zu integrieren, dass es einfach ein Prozess ist, ja. Aber wie dein Prozess dann aussehen wird, das ist halt individuell und bei jedem anders, ja. So, für mich war das damals auch wirklich so, als würde man aus seinem eigenen Körper schlüpfen und von oben auf sich raufschauen. So, und was ist, und dann auf einmal diese Erkenntnis, was ist eigentlich meine Aufgabe? So, und das war manchmal, das war wirklich so wehmütig, manchmal zu erkennen, sich wie so durch so ein drittes Auge zu betrachten, ja. Und das ist halt einfach bei jedem anders,
Ja.
ja. Ich bin auch so, dass ich sage, wir müssen auch mal bei uns schauen, in unserem Land, wenn ich von der germanischen Medizin spreche. Wir reden immer von Medizin, die ja irgendwie auch aus anderen Ländern kommt, ja. Und wir haben ja auch einheimische Gewächse. Da fällt mir jetzt die Mistel ein. Die Mistel ist auch etwas, was man in der Geburtsmedizin anwenden kann, ja. Amanita muscaria, also quasi der Fliegenpilz. Das sind Sachen, die wachsen bei uns vor der Tür, ja. Und in der richtigen Dosis kann das ein durchaus erhellender Prozess sein und nicht die Droge, die mich dann auf irgendeinen Trip bringt.
Ja.
Ja, das wäre die Frage, die Menge macht das Gift und wie setze ich das Ganze ein? Und dann gibt es tatsächlich Leute, die irgendwann sagen, ja, ich will das auch mal machen. Kannst du mal irgendwie einen Kontakt herstellen oder kann ich was bei dir machen? Und ja, und so kommt das dann. Ja.
Sehr schön. Ja, du sagst es, also einen ganz wichtigen Punkt, den ich nochmal hervorheben will, dass wir eben auch schauen, welche Medizin ist denn hier heimisch? Weil meine ersten Ayahuasca-Zeremonien waren tief bewegend, waren, wenn ich so zurückschaue, auch das eine der wichtigsten Erfahrungen im ganzen Leben. Egal, ich weiß nicht, was noch kommt, aber rückblickend schon auch auf einem Level, wie jetzt auch die Geburt meiner Tochter, ja, war auf einem Level. Es war wirklich etwas, was so tief heilig war. Aber mir wurde dann auch zuteil, dass du die Medizin an ihrem Ursprung konsumieren solltest. Das heißt, Ayahuasca, ja, kommt aus dem Dschungel und braucht warme Umgebung, um wirklich die volle Energie auch ja, entfalten zu können. Und du hattest eben auch Fliegenpilz, Amanita muscaria gesagt. Ah, da auch nochmal danke. Du hattest mir da vor einiger Zeit auch mal eine Empfehlung ausgesprochen und eine wundervolle Medizin, die sie sehr körperverbindend, erdend ist. Und das ist das, was wir jetzt auch gerade brauchen in der Zeitqualität, wo wir viel uns auch in spirituelle Bereiche öffnen. Aber eine große Aufgabe aus der spirituellen Welt für uns Menschen ist eben, wie bringt ihr das Wissen von dort oben auf die Erde runter, um es zu verkörpern? Und da ist beispielsweise Amanita für mich eine sehr, sehr schöne Unterstützung, um etwas down to earth zu bringen, etwas zu verkörpern. Und es ist ein Wechselspiel zwischen Erdung und Öffnung. Ja, ist man nur offen und läuft nur dem Licht hinterher, kann es auch Irrwege geben. Und genauso ist es eben auch mit der Erdung. Sind wir sehr geerdet, sehr im Rational verhaftet, dann kann es eben auch ja, so ein Gefühl geben, irgendwas fehlt. Und wie du sagst, ich finde den Ansatz wundervoll, dass du Menschen inspirierst, ja, in Spirit bringst durch Gespräche. Weil es ist etwas Hochheiliges, mit unserer Sprache Worte und Energie zu formen und dadurch Menschen eben in diese Räume einzuführen. Und die, die sich gerufen fühlen, ja, die wirklich den Call führen, die werden jetzt mehr und mehr Menschen finden, die diese Räume auch öffnen und halten können. Und ich appelliere auch an jeden Zuhörer, an jede Zuhörerin, prüfe mit deiner Intuition, wo fühlst du dich wirklich sicher gehalten? Und das ist jetzt nicht, wo ist das fancy Angebot, wo ist irgendwie eine krasse Zeremonie, sondern erstmal auf der menschlichen Ebene, bei wem fühle ich mich wirklich sicher und wer verkörpert das auch wirklich authentisch? Weil es wird jetzt mehr und mehr kommen. Ne, diese Form der Arbeit, was auch super und wichtig ist, aber ich benutze da immer gern einen Begriff und das ist auch so das Thema, mit dem ich den Podcast abschließen möchte und auch gerne deine Meinung und Erfahrung sehr schätze. Lichtvolle Energie, ja, wir wollen eine lichtvolle, eine sehr hochschwingende Energie, die heilend, die reinigend wirkt, natürlich in diese Räume einladen. Aber wie differenzieren wir zwischen Licht und künstlichem Licht? Weil nicht alles, was lichtvoll aussieht, ist auch wirklich lichtvoll, sondern vielleicht getarnte Dunkelheit, die uns gar nicht so gut tut. Was würdest du sagen, was wäre eine Empfehlung für Menschen, die da vielleicht auch gar nicht wissen, ist das jetzt das Richtige für mich und wie differenziert man dann dieses Licht vom künstlichen Licht?
Also an erster Linie wahrscheinlich sich erstmal zu informieren. Das wäre, glaube ich, der erste Schritt. Ja, und wenn man Kontakt zu Menschen hat, die solche Räume begleiten. Ich habe an der Stelle auch viele kennengelernt und habe für mich intuitiv ein Gefühl gehabt, fühle ich mich in diesem Raum sicher oder nicht. Das habe ich relativ schnell für mich als Gefühl wahrgenommen. Ne, als jemand, der selber so flüchtig ist, ja, und durch den Raum fliegt, ja, und hier und dort ist, wo man sich dann selber fragt, kann ich demjenigen vertrauen, weil ich am Ende ja so mittellos bin, wenn man möchte. Also ich lasse mich ein auf etwas, ja. Das heißt, möglicherweise habe ich auch nicht mehr ganz die Kontrolle und dieses Gespür zu haben, dass sich das richtig sicher anfühlt. Das war mir immer ganz wichtig. Da habe ich einige Erfahrungen gemacht und auch ganz schnell für mich ein Gespür entwickelt. Ist gut oder nicht gut? Ja, das an der Stelle mitzugeben. Und ganz genau hinschauen. Nicht die größten Partys sind die besten Partys, ja. Und manchmal ist der kleine Raum besser, kleine Gruppen besser. Einfach weil es viel individueller ist, ja, und nicht diese Massenveranstaltung. Eben da sind wir wieder bei dem, ist das so ein Dauertrip jedes Wochenende? Oder ist es wirklich schamanische Medizin, die mitgebracht wird, ja? Habe ich möglicherweise sogar jemanden hier? Oftmals kommen ja auch Schamanen aus ihren eigenen Ländern hierher, ja? Da habe ich auch schon Zeremonien mitgemacht und das ist nochmal was ganz anderes, ja? Mit jemandem, der wirklich die Medizin in sich trägt und damit aufgewachsen ist. Und wenn der mit dir eine Zeremonie macht, ohne dass du nachdenkst, denkst du, ich vertraue dir alles an. Ja, das ist wirklich ein Gefühl, dem man auch wirklich dann nachgeben sollte.
Also, das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst. Es ist wirklich nicht das, was nach außen, sag ich mal, einblenden kann, dass man sagt, oh ja, das will ich haben, sondern vielmehr, es ist wirklich diese Vertrauensebene von Mensch zu Mensch und es ist das subtile Gefühl, ja, das ganz leise flüstert, was sich Intuition nennt, wo du sofort weißt, ja, das ist es oder nein, das ist es nicht. Und auch so gesehen, auch eine herausfordernde Erfahrung kann sehr hilfreich sein. Ich muss sagen, ich hatte schon einige herausfordernde Erfahrungen, die mich aber auch auf den Weg gebracht haben, die mir geholfen haben, mich auch vorzubereiten auf genau diese Räume, um sie zu halten. Es ist jetzt nicht so, dass ich den krassen Call spüre, Plant Medicine Räume zu halten. Es ist eher, die Menschen dorthin zu initiieren, mit Breathwork, mit Nervensystemarbeit, mit Kakao, ja, schon mal in diese Gefilde zu initiieren. Und für diejenigen, die dann weitergehen wollen, findet man Wege. Deswegen, wir dürfen unseren Platz finden und auch das Ego, ja, dürfen wir einkategorisieren, weil nicht jeder ist jetzt eben der Medizinmann, der dafür da ist, genau diese Arbeit zu machen, weil das ist auch eine Entscheidung, ja, wirklich diese Räume mit Medizin zu halten und alles kann Medizin werden. Also auch Coaching ist ein Raum der Medizin. Nur weil wir das so kategorisieren mit, ja, da nehmen wir eine Substanz ein, das ist Medizin. Jedes Gespräch ist Medizin. Jeder Podcast, den du machst, kann Medizin sein. Alles, was du auf Social Media postest, ist eine Form von Kunst, was auch eine Schwingung hat, was auch wiederum Medizin sein kann. Und deswegen ist es so wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass alles Energie ist und jedes Wort, jede Handlung, alles, was wir tun und sagen, ebenfalls Medizin werden kann. Kann. Und gerade das, was deine Arbeit ja ist, ja, mit den Kindern, die auf die Welt kommen, die noch komplett offen sind, die noch komplett in Anführungsstrichen unberührt sind, da ist es halt umso wichtiger, zum einen den Menschen, die dieses Kind begleiten, ein gewisses Bewusstsein auch zu ermöglichen durch deine Reflexion durch deine Begleitung, aber auch auf anderen Wegen den Menschen zu unterstützen, der dann vielleicht nicht direkt ein Kleinkind jetzt bei sich hat. Deswegen finde ich super, super wertvoll, wie facettenreich deine Arbeit ist. Lass uns doch zum Abschluss nochmal zusammentragen, wenn jemand dich ja mit dir weiter in den Austausch gehen will, der vielleicht mit dir zusammenarbeiten will, der vielleicht auch sagt, hey, als Doula wäre das toll. Wo findet man dich und wie kann man mit dir in Verbindung treten?
Ja, aktuell findet man mich vor allen Dingen über die Social-Media-Kanäle, dass man mich anschreiben kann. Ich überarbeite meine Webseite gerade nochmal und habe da jetzt auch nochmal schöne Bilder machen lassen, die ich dort einfügen werde, einfach um diese ganzen Kategorien, die ich bediene, einfach auch nochmal besser zu formulieren, dass man einfach auswählen kann, ist das jetzt meine Zielgruppe, ist das das Richtige für mich? Und unter Mutterseele, das ist ja so mein Begriff,
Ja.
der mich, glaube ich, ganz gut widerspiegelt, die Mutterseele. Ja, Mutterseele.eu findet man mich dann eben wieder, genau.
Sehr schön. Wir verlinken das
Ja.
natürlich alles auch nochmal in den Shownotes, dass man direkt auf deine Seiten kommt. Und ja, wir haben jetzt schon unsere schönen 50 Minuten gesprochen. Das ist ja immer das Spannende. Ja? So Zeit und Raum verfliegt. So gefühlt haben wir vielleicht 15 Minuten gesprochen.
Ja.
Das ist immer ein schönes Zeichen, wenn man so wirklich merkt, da sind die Themen Alignment. Dementsprechend danke ich dir sehr herzlich für deine Zeit, für das inspirierende Gespräch. Und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du dich gerufen fühlst, mit Françoise in Verbindung zu gehen, ja. Nur die herzlichste Empfehlung. Ich kann für die Bereiche, die ja sehr facettenreich sind, sie nur empfehlen. Und ja, schau gerne mal rein. Und wenn du vielleicht sogar vor Ort bist, mal bei einer Zeremonie oder einer Cambo-Session vorbeischauen. Das ist nochmal ein wirklich wundervoller Raum. In dem Sinne, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge und macht's gut. Tschüss.